Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf Gottes Wort aus Esra Kapitel 9, Esra Kapitel 9 und wir hören das gesamte Kapitel. Esra Kapitel 9 ab Vers 1, wir hören Gottes lebendiges Wort. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir, mir ist Esra, und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir. Doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen, und dass sie uns eine Schutzmauer gaben, in Juda und in Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, indem du sprachst, das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen suchen, damit ihr erstarkt und das Gut des Landes esst und es auf eure Kinder vererbt auf ewige Zeiten. Und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten, und hast uns so viele Entkommene geschenkt. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, sodass uns kein Überrest und keine Entkommenen mehr blieben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, jeden Sonntag hören wir hier in der Gemeinde ein Versprechen Gottes. Es ist jeden Sonntag dasselbe. Wir haben es auch heute wieder gehört, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, wenn du öfters hier bist oder Teil dieser Gemeinde bist, warum hören wir eigentlich diesen Vers jeden einzelnen Sonntag? Ja, erst kommt so ein Abschnitt aus der Bibel, der mir sagt, was ich zu tun habe. Dann ein Gebet, was besagt, dass ich nicht das getan habe, was ich hätte tun sollen. Und dann dieser Vers. Ja, hat der Pastor vielleicht Spaß daran, dass wir uns schlecht fühlen? Oder ist es vielleicht so ein Ding, was man halt schon immer so macht und deswegen machen wir es halt so weiter? Ich kann euch beruhigen. Ich habe keine Freude daran, wenn ihr euch schlecht fühlt. Und ich bin auch kein Freund davon, Dinge einfach immer nur weiterzumachen, weil sie immer schon so gemacht wurden. Nein, der Grund, warum wir diesen Vers jeden einzelnen Sonntag hören, der ist sehr, sehr wichtig. Es geht nämlich darum, dass wir uns jeden Sonntag daran erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, mit Gott befreundet zu sein. Es geht darum, ihm regelmäßig zu bekennen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir uns seine Freunde nennen dürfen. Und das ist enorm wichtig. Und das ist der Grund, warum wir an jedem Sonntag hier am Anfang des Gottesdienstes einen Abschnitt aus der Bibel lesen, der uns Gottes heiligen und gerechten Maßstab zeigt. Und dann bekennen wir ihm ehrlich unsere Sünden. Wie weit weg wir davon sind, um mit unserem Leben diesem Maßstab zu entsprechen. Und dann hören wir von ihm, dass jeder, der ihm aufrichtig seine Sünden bekennt, dass dieser Mensch Vergebung empfängt für seine Sünden. Dass Gott gerne vergibt, weil er treu ist und weil er gerecht ist. Es ist eines deiner wichtigsten Gebete, eines der wichtigsten Gebete, die wir beten können. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und vielleicht ist das sogar das wichtigste Gebet überhaupt, was wir beten können. Deswegen taucht es auch in dem Gebet auf, was uns Jesus beigebracht hat. Da heißt es ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und so wirst du jeden Sonntag hier in diesem Gottesdienst daran erinnert, wenn es auf dich ankäme, auf deinen Charakter, auf deine Lebensführung, auf deine Leistung, dann hättest du kein Recht, hier zu sein. Dann hätte keiner von uns das Recht, hier zu sein. Also, vielleicht schon hier in diesem Raum, das ist möglich, aber mit Gott befreundet zu sein, ihm hier im Gottesdienst zu begegnen, dazu hat keiner von uns das Recht. Denn dazu sind wir alle zu schlecht. Und dieser Vers, den wir jeden Sonntag hören, der erinnert uns daran, dass wir trotzdem kommen dürfen. Weil Gott gerne Sünden vergibt, und zwar jedem Einzelnen, der sie ihm bekennt. Aber da stellt sich ja eine Frage, nämlich, wie sieht so ein Sündenbekenntnis eigentlich aus? Ja, immerhin sind wir als Christen dazu aufgerufen, Gott jeden Tag unsere Sünden zu bekennen. Nicht nur sonntags im Gottesdienst. Und deswegen ist die Frage enorm wichtig, wie sieht so ein Sündenbekenntnis eigentlich aus? Und genau das zeigt uns Gottes Wort heute Morgen hier in Esra Kapitel 9. Der Großteil dieses Kapitels ist ein Sündenbekenntnis, ein Gebet, was Esra betet. Und die Frage ist, wer war dieser Esra? Wir haben ihn ja schon in den letzten beiden Kapiteln kennengelernt. Wenn du in den letzten Sonntagen da warst, dann wirst du dich erinnern. Esra war ein jüdischer Priester. Und er ist aufgewachsen in Babylon, dahin war seine Familie vor Jahrzehnten verschleppt worden. Und vor ungefähr 80 Jahren war ein Teil des Volkes Israel zurück aus dieser Gefangenschaft nach Jerusalem gezogen. Aber die Familie von Esra, die war nicht dabei. Und Esra ist also in Babylon aufgewachsen und er hat immer wieder Nachrichten gehört von den Rückkehrern aus Jerusalem. Und eines Tages hört er die Nachricht, dass es nicht wirklich läuft dort, dass es Probleme gibt. Und er muss ein hoher Beamter beim König gewesen sein, also geht er zum König, erzählt ihm das und der König erlaubt ihm tatsächlich, geh nach Jerusalem. Ordne dort Dinge, bring dort finanzielle Ressourcen hin und schau, dass wieder alles so läuft, wie es laufen soll. Und er zieht also als Sondergesandter von Babylon nach Jerusalem, er hat Geld dabei, er hat den Auftrag, Reformen durchzusetzen. Er kommt dort an und er macht alles, was er machen soll. Er setzt die Reformen durch, er übergibt das Geld, er ordnet die Gesellschaft. Und jetzt könnte man denken, jetzt ist alles gut. Ja, Vers 1, als nun dies alles ausgerichtet war. Aber dann kommt das große Aber. Denn gerade als er mit allem fertig ist, was er machen sollte, da kommen die Obersten des Volkes zu ihm, also die Verantwortlichen, die, die das Sagen hatten. Und sie sagen, Esra, wir müssen mit dir reden. Es gibt eine große Sünde hier in Jerusalem, die unter den Leuten um sich gegriffen hat. Viele Menschen haben ihre Kinder mit Partnern verheiratet, die nicht aus dem Volk Israel sind. Vielleicht ist dein erster spontaner Gedanke dabei, na und? Was ist denn daran so schlimm? Und die Frage, warum das so schlimm ist, die schauen wir uns gleich an. Als erstes wird hier deutlich, dass es schlimm ist. Und zwar an der Reaktion von Esra auf diese Nachricht. Esra sagt nämlich nicht, na und, ist doch nicht so schlimm. Sondern Esra zeigt das komplette Gegenteil. Ja, völlige Bestürzung. Vers 3. Er zerreißt seine Klamotten, er rauft sich die Haare und den Bart, er setzt sich hin und er macht erstmal gar nichts. Und zwar bis zum Abend. Ich glaube, das Wort Schockstarre trifft es ganz gut, was hier den Esra befallen hat. Er sitzt da wirklich so da bis zum Abend und dann am Abend fängt er an zu beten. Wir lesen das ab Vers 6, es ist ein Gebet, wo Esra Gott die Sünde des Volkes bekennt. Und dieses Gebet geht bis zum Ende des Kapitels. Und was wir heute Morgen tun wollen, ist, dass wir anhand dieses Gebets von Esra lernen wollen, was macht eigentlich ein echtes Sündenbekenntnis aus? Das ist mein Thema für heute Morgen. Was ein echtes Sündenbekenntnis ausmacht. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen, was zu einem echten Sündenbekenntnis dazugehört. Erstens, ein echtes Sündenbekenntnis bereut echte Sünde. Zweitens, ein echtes Sündenbekenntnis zeigt echte Betroffenheit. Und drittens, ein echtes Sündenbekenntnis benötigt echte Bezahlung. Was ein echtes Sündenbekenntnis ausmacht, es bereut echte Sünde, zeigt echte Betroffenheit und benötigt echte Bezahlung. Wir Menschen, wir sind alle moralische Wesen. Was meine ich damit? Moralisches Wesen zu sein, es bedeutet, jeder Mensch denkt in den Kategorien von richtig und falsch. Ja, jeder Mensch, egal wo er herkommt, egal welches Geschlecht er hat, egal wie alt er ist, egal. Jeder Mensch hat die Überzeugung, es gibt Verhaltensweisen, die sind richtig und andere, die sind falsch. Das wird allein dadurch deutlich, dass jeder Mensch das Verhalten von anderen Menschen beurteilt. Ja, wir Menschen verurteilen andere. Oder wir entschuldigen uns bei anderen. Klar ist auch, was jetzt Menschen für richtig und falsch halten, das ist sehr unterschiedlich. Menschen sind sich da sehr uneinig drüber. Aber dass es grundsätzlich richtig und falsch gibt, das würde jeder Mensch so sehen. Ja, es gibt heute ein paar Stimmen, die leugnen das in der Theorie. Sie sagen, alles ist relativ, alles ist erlaubt. Aber kein Mensch zieht das in der Praxis durch. Im praktischen Leben hat jeder Mensch diese Überzeugung, es gibt richtig und es gibt falsch. Du bist als Mensch also ein moralisches Wesen. Und die Bibel bezeichnet das, was sie als falsch bezeichnet, als Sünde. Und auch dieser Begriff Sünde hat sich ja in unserer Kultur ein Stück weit gehalten. Auch wenn die christliche Prägung immer weiter zurückgeht. Über Sünde reden wir durchaus noch hier und da. Ja, es gibt zum Beispiel heute Klimasünde. Ja, es gibt die Sünde, zu viel Schokolade zu essen. Oder man spricht davon, dass etwas sündhaft teuer ist. Das Problem ist nur, woher wissen wir eigentlich, was Sünde ist? Woher wissen wir, was richtig und was falsch ist? Dass Dinge richtig und falsch sind, das wissen wir alle als Menschen. Das haben wir gesehen. Aber was ist richtig und falsch? Was ist moralisch gut und was ist Sünde? Das ist alles andere als klar. Ja, wir alle haben ein Gewissen, das kann uns dabei helfen. Aber klar ist auch, schlussendlich brauchen wir Gottes Maßstäbe, Gottes Gebote. Wenn Gott uns nämlich geschaffen hat, wenn er das Bewusstsein für richtig und für falsch in uns reingelegt hat, dann ist er auch der Maßstab für das, was richtig und falsch ist. Denn man muss ja die Frage stellen, ja, ist zum Beispiel Klimasünde wirklich Sünde? Oder ist Schokoladeessen Sünde? Und wenn ja, ab wie viel Gramm? Wer legt das fest? Wo haben wir einen Maßstab? Esra zeigt uns hier in Gottes Wort, dass seine Bestürzung über diese Sünde nicht daher kommt, dass er einfach denkt, die Ehen wären falsch. Sondern seine Bestürzung kommt daher, dass er ganz genau weiß, anhand von Gottes Maßstäben, das ist falsch. Gott hat es ihm gesagt. Das, was hier passiert, ist wirklich Sünde. Und es zeigt uns als erstes, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist es wichtig, dass es wirklich Sünde ist. Ein erster Punkt, ein echtes Sündenbekenntnis bereut echte Sünde. Wie gesagt, Esra weiß, dass das mit den gemischten Ehen falsch ist, weil Gott es ihm gesagt hat. Die Frage ist nur, wo hat Gott ihm das gesagt, beziehungsweise wann hat Gott ihm das gesagt? Die Antwort gibt er selbst, mitten in seinem Gebet. Könnt gerne mit reinschauen, Vers 10. Da sagt er, und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, indem du sprachst, das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Ja, was Esra hier zitiert, ist eine Zusammenstellung aus mehreren Geboten, die wir so in den fünf Büchern Mose finden, also in Gottes Wort. In anderen Worten, Gott hat in seinem Wort ausdrücklich gesagt, dass dieses Verhalten falsch ist. Esra hat es nicht einfach gefühlt. Es waren zum Beispiel nicht einfach seine Vorurteile. Es waren auch nicht irgendwelche menschengemachten Regeln, die hier gebrochen wurden. Es war gegen das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Echte Sünde. Aber warum ist es eigentlich falsch? Ja, wir müssen ja die Frage stellen, was ist der Sinn hinter diesem Gebot? Ja, damals waren in der Regel die Eltern verantwortlich für die Ehepartner der Kinder. Und viele haben eben damals dann ihre Kinder mit Leuten verheiratet, die nicht aus dem Volk Gottes waren. Was die Sache noch zusätzlich brisanter gemacht hat, Vers 2 am Ende, und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Bedeutet, die Leiter des Volkes, heute würden wir sagen die Ältesten, die haben damit sogar noch angefangen. Und vermutlich haben sich viele gedacht, naja, wenn die das dürfen, na, dann darf ich das auch. Wenn wir das heute so mit unseren Augen im 21. Jahrhundert lesen, dann denkst du dir vielleicht als erstes, Mann, waren die rassistisch? Was ist denn daran das Problem? Soll doch ein Israelit und eine Ammoniterin heiraten? So what? Ein Glück, dass wir heute in aufgeklärteren Zeiten leben. Aber wenn wir hier genau hinschauen, dann sehen wir, es geht hier nicht um Rassismus. Es geht auch nicht um Fremdenfeindlichkeit. Es geht um etwas anderes. Es geht um einen Punkt, um den es im Buch Esra schon die ganze Zeit geht. Es geht um Anbetung. Es geht um die Frage, welchem Gott gehört mein Herz? Gott befreit sein Volk aus der Gefangenschaft in Babylon. Wozu? Damit sie ihn anbeten. Dann kommen diese ganzen Widerstände von außen. Gott hilft ihnen. Warum? Damit sie ihn weiter anbeten können. Gott unterstützt sie dabei, den Tempel zu bauen, und zwar ohne die Beteiligung der anderen Völker. Warum? Damit sie nur ihn anbeten. Und deswegen ist die Begründung hier auch nicht, das mit den Hochzeiten ist falsch, weil die Ehepartner eine andere Hautfarbe haben oder weil sie eine andere Sprache sprechen oder weil sie anderes Essen kochen. Nein, das Problem ist, dass diese Ehen etwas Tieferes zum Ausdruck bringen. Vers 1, da heißt es, die Israeliten haben sich nicht abgesondert gehalten bezüglich der Gräuel der anderen Völker. Und Vers 2, der heilige Same hat sich mit den Völkern der Länder vermischt. Es geht hier nicht irgendwie um Reinrassigkeit. Es geht um Anbetung und Heiligkeit. Es ist keine Frage der Volkszugehörigkeit, sondern es ist eine Frage des Gottesdienstes. Aber warum ist es so entscheidend? Ja, weil die Ehepartner aus den anderen Völkern natürlich ihre Götter und Weltanschauungen mitgebracht haben in das Volk Gottes. Ja, die Kinder sind so aufgewachsen und vielleicht war es so, morgens gab es ein Opfer für Chemosh oder Baal mit Mama und abends gab es dann die Geschichte aus der Kinderbibel mit Papa. Jetzt könnte man sagen, ist doch richtig gut. Ja, diese Kinder, die haben einen richtig weiten Horizont. Die wachsen tolerant auf, multikulturell geprägt, auf keinen Fall engstirnig und schon gar nicht fundamentalistisch. Und in jedem der umliegenden Völker wäre das auch überhaupt kein Problem gewesen. Ja, die Götter der anderen irgendwie in den eigenen Götterhimmel zu integrieren, war für all die umliegenden Völker um das Volk Israel herum überhaupt kein Problem. Die Götter hatten damit anscheinend kein Problem. Aber es gibt jemand, der hat damit ein Problem. Und das ist der einzig wahre Gott. Der Gott der Bibel. Der Herr des Himmels und der Erde. Der hat ein Problem damit, und zwar so ein richtiges. Es ist kein Zufall, dass das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und zwar mit der Begründung, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, der wahre Gott der Bibel, der ist vieles, aber ist nicht tolerant. Er duldet niemanden neben sich. Und diese ungeteilte Anbetung des Volkes Gottes, diese Anbetung war gefährdet durch den neuen Heiratstrend in Jerusalem. Und deswegen sitzt Esra jetzt da, mit zerrissenen Klamotten, mit ein paar weniger Haaren auf dem Kopf und erstmal komplett stumm. Und die Bibel zeigt dieses Problem der gemischten Ehen, will ich sie mal nennen, immer wieder. Ja, schon bei Abraham sehen wir das. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass sein Sohn Isaak eine Frau bekommt, nicht aus den umliegenden Völkern, sondern aus der eigenen Familie, die hunderte von Kilometern weglebte. Er hat seinen Knecht geschickt, damit er dort eine Frau für seinen Sohn sucht. Ja, dann Jahrhunderte später, das Volk Israel ist auf dem Weg durch die Wüste ins verheißene Land, sie sind fast da und dann treffen sie auf die Moabiter und die Moabiter geraten in Panik, beauftragen den Bileam, das Volk zu verfluchen. Bileam sagt, ich kann das nicht machen, Gott hindert mich daran. Dann gibt der Bileam ihnen einen Tipp und sagt, versucht doch, dass die jungen Leute sich kennenlernen. So israelitische junge Leute und moabitische junge Leute und dann werdet ihr schon sehen. Wir haben eben gelesen, Salomo, der weise König Salomo, hat hunderte von jungen Frauen geheiratet, viele davon aus anderen Völkern. Es waren diese Frauen, die ihn am Ende zu den Götzen geholt haben. Das ist nicht überraschend, denn die Ehe ist die engste Beziehung, die zwei Menschen miteinander eingehen können. Und sie ist gleichzeitig ein Bild für die wichtigste Beziehung, die ein Mensch haben kann, nämlich für die Beziehung zu Gott. Und deswegen beschreibt die Bibel auch Götzendienst sehr häufig mit dem Bild des Ehebruchs. Ja, wenn wir andere Götter anbeten, wenn wir anderen Göttern dienen, dann brechen wir sozusagen unsere Ehe mit Gott. Und Esra versteht, wie ernst dieses Problem ist. Deswegen reagiert er so, wie er reagiert. Ja, wenn Sünde in deinem Leben da ist, dann gibt es zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, du bekennst deine Sünde nicht. Ja, entweder weil du sie gar nicht als Sünde erkennst oder weil du nicht bereit bist, dich wirklich vor Gott zu demütigen. Es gibt aber auch die Gefahr, dass du falsche Sünde bekennst. Zum Beispiel, weil die Kultur dir sagt, das ist falsch. Ja, ein Beispiel heute ist die Klimasünde. Das ist so ein Beispiel für eine Sünde, die keine ist. Wo Menschen hochmoralisch werden für etwas, das die Bibel an keiner Stelle, auch nur im Entferntesten, anspricht. Aber auch in der Gemeinde kann es passieren, dass Dinge, die die Bibel für unproblematisch hält, zur Sünde erklärt werden. Ja, wir können den Fehler machen, Dinge für richtig zu erklären, die falsch sind. Das ist der Hauptfehler unserer Kultur heute. Aber wir können auch den Fehler machen, Dinge für falsch zu erklären, die richtig sind, oder zumindest unproblematisch sind. Und deswegen muss die erste Frage immer sein, nicht wie fühle ich dieses oder jenes Verhalten, sondern was sagt Gott dazu? Gibt es Prinzipien und Gebote Gottes, die zu dieser Situation sprechen? Es ist nicht immer ganz einfach, ich gebe das zu. Zum Beispiel zu deinem Umgang mit dem Smartphone gibt es kein konkretes Gebot, einfach weil es zu biblischen Zeiten keine Smartphones gab. Aber es gibt sehr wohl Prinzipien. Und die zu finden ist nicht immer einfach. Ich will gar nicht so tun, als wäre das immer eine einfache Aufgabe und als hätten wir für alles das perfekte Gebot auf dem Silbertablett. Aber viele Dinge sind auch sehr klar. Wenn Gottes Wort etwas sagt und du feststellst, dass du nicht so gelebt hast, dann ist der Auftrag, der an dich geht, warte nicht. Warte nicht. Sondern bekenne ihm deine Sünde. Bekenne sie ihm heute. Er hat dir seine Gebote unter anderem deswegen gegeben, damit du nicht irgendwie vermuten musst, was richtig und was falsch ist, sondern damit du es nachlesen kannst. Und damit du Sünde wirklich Sünde nennen kannst. Und damit du echte Sünde von vermeintlicher Sünde unterscheiden kannst. Esra hat hier echte Sünde gesehen. Und er hat echte Sünde bekannt. Aber nicht nur das, wir haben hier schon gesehen, er ist dabei auch sehr emotional geworden. Er zerreißt seine Kleidung, er rauft sich die Haare, sagt bis zum Abend kein Wort und dann fällt er auf seine Knie und fängt an zu beten. Und dieses Verhalten und auch seine Wortwahl, die zeigen uns, dieses Gebet kommt wirklich von Herzen. Mein zweiter Punkt, ein echtes Sündenbekenntnis zeigt echte Betroffenheit. Warum ist Betroffenheit für ein Sündenbekenntnis wichtig? Weil es auch falsche Sündenbekenntnisse gibt. Das ist zum Beispiel die Gefahr, dass man ein Sündenbekenntnis einfach nur als Routine versteht. Ja, zum Beispiel hier im Gottesdienst. Ja, das ist halt Teil vom Gottesdienst und es wird halt so gemacht und dann mache ich halt mit. Aber innerlich bleibe ich dabei völlig kalt. Eigentlich ist mir meine Sünde egal. Ja, natürlich sage ich sie Gott, dann weiß ich, er nimmt sie mir weg. Aber wenn ich ehrlich bin, ist Gott mehr sowas wie mein Dienstleister. Ja, ich habe halt so einen Steuerberater, der ist zuständig für meine Steuererklärung. Ich habe einen Anlageberater, der ist zuständig für meine Kredite und meine Geldanlage. Ich habe einen Installateur, der ist zuständig für meine Heizungswartung. Und dann habe ich eben noch einen Sündenvergeber und das ist eben Gott. Ja, der preußische König Friedrich der Große, der hat es mal so gesagt, Gott wird schon vergeben, das ist ja schließlich sein Beruf. Ja, vielleicht würdest du das nie so sagen wie Friedrich der Große. Aber ist da vielleicht eine Routine? Ist da vielleicht eine innere Kälte in dir drin, die genau diese Einstellung zum Ausdruck bringt? Innere Kälte ist aber nicht die einzige Gefahr für ein falsches Sündenbekenntnis. Eine andere Gefahr ist Selbstmitleid. Ja, jemand, der Selbstmitleid hat, der sich darin suhlt, der ist sehr emotional. Vielleicht vergießt er auch Tränen über das, was er falsch gemacht hat. Aber warum? Nicht, weil es ihm wegen Gott leid tut, sondern weil er sich selbst leid tut. Vielleicht, weil er vor sich selbst als Verlierer oder Versager dasteht. Ich habe den Kampf gegen die Sünde schon wieder verloren. Ich habe ihn verloren. Oder weil die Sünde eben schlimme Konsequenzen in seinem Leben hat. Ein echtes Sündenbekenntnis kommt aus einer Betroffenheit Gott gegenüber. Stell dir mal Folgendes vor. Wenn du gehst in einer bestimmten Stadt ins Amtsgericht, um mal zu schauen, welche Prozesse da so laufen. Und da wird gerade ein Fall verhandelt von zwei jungen Männern, die sind beide so um die 20. Und was haben die gemacht? Die haben mit einem Stein oder mehreren Steinen die Fenster von einem Haus eingeworfen. Ja, das Haus, um das es geht, ist etwas heruntergekommen, steht am Stadtrand und es gehört einem älteren Mann. Der ist auch da während dieses Prozesses und man sieht ihm schon an, der ist nicht besonders wohlhabend, nicht besonders viel Geld. Und du würdest so in diesen Prozess reinplatzen, dir das so anhören. Und die Frage ist, was würdest du dir denken? Vermutlich sowas wie, das ist eine ziemlich asoziale Aktion. Das geht nicht. Auf der anderen Seite, ja, war eine dumme Sache. Junge Leute machen halt manchmal dumme Sachen. Und jetzt kriegen die halt ihre Strafe und dann ist die Sache auch wieder gut. Ja, also bei all den schlimmen Verbrechen, die so Tag für Tag hier in unserem Land passieren, ist das ja eher eine Kleinigkeit. Kurz gesagt, vermutlich würdest du da sitzen und deine Emotionen wären jetzt ziemlich, ich sag mal, ausgeglichen. Und jetzt stell dir vor, plötzlich gibt es in diesem Prozess weitere Informationen. Plötzlich erfährst du, vor ungefähr 10 Jahren hat dieser ältere Mann die beiden Täter aus dem Kinderheim geholt. Ja, sie waren Vollwaisen, ihre Eltern waren gestorben. Und er hat sie versorgt, er hat sie durch die Schule begleitet, er hat ihnen zu einer Ausbildung verholfen, hat das letzte Hemd für sie gegeben, obwohl er selbst nicht viel hatte. Wie würdest du nach dieser Information jetzt emotional auf diese Tat reagieren? Ich glaube, ab diesem Moment würdest du anfangen, innerlich zu kochen, wenn du nicht völlig gefühlskalt bist. Das ist jetzt kein Kavaliersdelikt mehr. Das, was die beiden gemacht haben, ist jetzt völlig daneben. Und jetzt spannen wir den Bogen zurück zu unserer Gottesbeziehung und unserer Sünde. Ja, Sünde ist nicht einfach irgendwas Falsches, was du tust. Sünde richtet sich immer gegen Gott. Sünde richtet sich gegen den Gott, der dich geschaffen hat. Gegen den Gott, der dich jeden Tag beschenkt. Gegen den Gott, der dich erlöst hat. Gegen den Gott, der dich in seine Familie aufgenommen hat. Gegen den Gott, der über dich sagt, du bist mein Kind. Sünde richtet sich gegen den Gott, mit dem du in einer Beziehung lebst. Und diese Beziehung wird hier in dem Gebet von Esra mehr als deutlich. In seinem Gebet bezeichnet Esra Gott 3-mal als mein Gott und 4-mal als unser Gott. Zum Beispiel Vers 6, ihr könnt gerne noch mal reinschauen. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Ja, wie hier in diesem Beispiel vom Prozess, wo die jungen Männer ihren eigenen Adoptivvater angreifen, so richtet sich deine Sünde persönlich gegen Gott. Es ist nicht ein Vergehen gegen irgend so ein abstraktes Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal fahre ich irgendwo hin und ich suche einen Parkplatz. Und dann sehe ich, dass da irgendwo Halteverbot ist und könnte da aber parken. Und dann steht da eben dieses Verbotsschild und ich denke mir so, wem schade ich eigentlich, wenn ich jetzt hier parke? Ja, würde ich dann mich dazu entscheiden, hier trotzdem zu parken, würde ich mir vielleicht einen Strafzettel einhandeln, aber vermutlich niemandem schaden, wenn ich nicht gerade eine Einfahrt zuparke. Das ist irgendwie so ein Vergehen, aber irgendwie schadet man damit niemandem. Was uns klar sein muss, ist, dass Sünde anders ist. Sünde greift Gott persönlich an. Sünde zerstört nicht irgendwelche Fenster, die keinem gehören. Sünde wirft die Fenster ein, die deinem Vater im Himmel gehören. Und wenn Sünde dich kalt lässt, dann zeigt es eine von 2 Dingen. Entweder du hast nicht verstanden, wie schlimm deine Sünde ist, oder du hast nicht verstanden, was für ein riesiges Geschenk die Beziehung ist, die du mit deiner Sünde angreifst. Nun gibt es einige Christen, die sagen, ja, also ein Sündenbekenntnis ist nur dann echt, wenn du dabei Tränen vergießt. Also ohne Tränen geht gar nichts. Und nur wenn du wirklich fertig bist und nur wirklich am Boden bist, dann kannst du dir sicher sein, dass du wirklich deine Sünden bekannt hast. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Die Bibel fordert das an keiner Stelle. Denn erstens sind wir Menschen alle unterschiedlich. Ja, manche Menschen sind sehr emotional. Die drücken sowohl Trauer als auch Freude sehr emotional aus. Andere sind eher sehr ausgeglichen. Und wenn man bei so unterschiedlichen Persönlichkeiten so ein bestimmtes Verhalten fordert für ein echtes Sündenbekenntnis, dann kann es sehr verurteilend sein. Dann kann es Leute in tiefe Zweifel stürzen. Aber auf der anderen Seite macht die Bibel auch deutlich, zwar hier und an vielen anderen Stellen, dass das Sündenbekenntnis etwas mit deinem Innersten zu tun haben muss. Denn wir haben gesehen, Sünde ist nicht einfach nur ein Verstoß gegen irgendeine Vorschrift. Sünde ist, wenn du so willst, eine Beziehungstat. Sünde richtet sich immer gegen deinen Gott. Und vielleicht sagst du, ja, das weiß ich ja, ist mir alles klar, aber wenn ich ehrlich bin, lässt mich meine Sünde einfach viel zu kalt. Ja, ich will das nicht, aber irgendwie ist es so. Ich verstehe das ja, aber was soll ich denn machen? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die ist dieser Abschnitt hier aus Gottes Wort zeigt, diese Antwort lautet, erinnere dich selbst daran, was Gott für dich getan hat. Was er dir alles geschenkt hat. Wie viel Geduld er mit dir hat. Nimm dir bewusst Zeit dafür. Und aus der Dankbarkeit, die daraus entsteht, entsteht dann auch echte Betroffenheit über deine Sünde. Ich bin davon überzeugt, dass genau das der Grund ist, warum Esra hier so oft daran erinnert, was Gott alles Gutes getan hat. Vers 8. Du hast uns entkommen lassen. Du hast uns unsere Augen erleuchtet. Du hast uns aufleben lassen. Vers 9. Du hast uns nicht verlassen. Du hast die Herzen der Könige für uns bewegt. Du hast uns den Tempel wieder aufbauen lassen. Du hast uns wie eine Mauer vor Angriffen beschützt. Vers 13. Du hast uns verschont, obwohl wir das Gericht verdient haben. Vers 15, wir sind übrig geblieben und deswegen überhaupt immer noch da. Ja, dieses Sündenbekenntnis, dieses Gebet von Esra ist voll von gnädigen Geschenken Gottes. Und Esra erinnert und erinnert und erinnert an diese Geschenke. Ja, er malt uns quasi so eine Art Weihnachtsbaum vor Augen mit einem riesigen Berg von Geschenken unten drunter. Alles, was Gott für das Volk getan hat. Mitten im Sündenbekenntnis. Warum? Ich glaube, weil die Erinnerung daran deutlich macht, wie schlimm die Sünde ist und weil sie echte Betroffenheit hervorruft. Stellt euch nochmal die Szene im Amtsgericht vor. Der Richter sitzt da und erzählt den jungen Männern auf, was ihr Adoptivvater alles für sie getan hat. Punkt für Punkt für Punkt. Und hier hat er, und das hat er euch finanziert, und da ist er mit euch hingefahren. Und mit jedem Punkt, den er aufzählt, wird die Steinewerfaktion schlimmer. Und deswegen tauche ein in die Geschenke, die Gott dir gemacht hat. Die sehen nicht eins zu eins so aus, wie das, was das Volk Israel damals erfahren hat. Aber auch du bist reich beschenkt worden. Und da wir nach Jesus leben, will ich sogar behaupten, du bist reicher beschenkt worden als das Volk Israel hier damals. Tauche ein in diese Geschenke Gottes und du wirst merken, wie du echte Betroffenheit über deine Sünde erfährst. Ein echtes Sündenbekenntnis. Es bekennt echte Sünde und es zeigt echte Betroffenheit. Und das Beste ist, wenn du deine Sünde bekennst, dann spricht Gott dir zu, dass deine Sünde vergeben ist. Genau das kommt ja in diesem Vers aus 1. Johannes 1 zum Ausdruck, den wir jeden Sonntag hören. Es gibt einen möglichen Denkfehler. Ja, du könntest dir sowas vorstellen wie, das Ganze funktioniert so ein bisschen wie eine Waage. Ja, auf der einen Seite von dieser Waage ist meine Sünde, zack. Und jetzt kommt auf die andere Seite der Waage mein Sündenbekenntnis. Und wenn mein Sündenbekenntnis wirklich echt ist und richtig gut ist, dann gleicht das die Waage aus. Ich muss dich enttäuschen, dieser Gedanke ist Unsinn. Das beste Sündenbekenntnis der Welt kann niemals Sünde wieder ausgleichen, kann Sünde nicht wieder gut machen und kann Sünde auch nicht auslöschen. Damit Sünde wirklich weggenommen wird, braucht es mehr als ein gutes Sündenbekenntnis. Viel mehr. Es braucht echte Bezahlung. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Ein echtes Sündenbekenntnis benötigt echte Bezahlung. Ja, dieses Gebet von Esra hier, das endet ziemlich offen. Vers 15, zweite Hälfte. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Fertig. Kein Amen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Esra bittet auch in diesem ganzen Gebet kein einziges Mal um Vergebung. Er bekennt die Sünde und er bleibt dabei stehen. Er spricht von der Gnade Gottes in der Vergangenheit und er spricht davon, wie sehr das Volk diese Gnade mit Füßen getreten hat, aber er spricht nicht von Vergebung. Und die Frage ist, warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in Esras Kopf schauen, aber ich kann mir vorstellen, dass der Grund ist, Esra weiß, dass das beste Sündenbekenntnis und die größte Betroffenheit die Sünde nicht wieder gut machen können. Gehen wir nochmal in unseren Gerichtssaal. Nehmen wir an, die beiden jungen Männer hören sich das alles an und stell dir vor, sie fangen tatsächlich in diesem Gerichtssaal an zu weinen, weil sie plötzlich realisieren, was sie ihrem Adoptivvater angetan haben. Sie geben zu, dass es falsch war und sie sagen, wie leid es ihnen tut. Das Problem ist nur, keines von den Fenstern, was sie eingeworfen haben, wird dadurch wieder ganz. Genauso ist es im Großen bei Gott. Ja, mit deinem Sündenbekenntnis stellst du dich gegen dich selbst. Du stimmst dem Urteil Gottes über dein Leben zu. Esra ist hier knallhart. Er spricht immer wieder von unserer großen Schuld, unseren bösen Taten, unseren Missetaten. Und die letzten Worte des Gebetes lauten ja, darum können wir nicht vor dir bestehen. Das ist eine ehrliche und eine schonungslose Analyse. Und sie ist, wenn wir ehrlich sind, auch echt hoffnungslos. Denn das beste Sündenbekenntnis macht deinen Schuldenberg keinen Millimeter kleiner. Kein Sündenbekenntnis dieser Welt wiegt so viel, dass es die Waage auch nur im geringsten wieder ausgleichen könnte. Nein, damit der Schuldenberg kleiner wird, braucht es jemanden, der diesen Schuldenberg für dich bezahlt. Und es gibt nur eine Person, die das kann. Und diese Person hat das auch getan. Esra kannte diese Person nur sehr vorläufig. Und vielleicht ist das der Grund, warum sein Gebet hier so offen endet. Denn wir kennen den, der unseren Sündenberg bezahlt hat. Und deswegen brauchen wir unsere Sündenbekenntnisse nicht so offen zu beenden. Sein Name ist Jesus und der Ort, wo er bezahlt hat, ist das Kreuz. Hier und nur hier wurde diese Waage ausgeglichen, mehr als ausgeglichen. Dein Sündenbekenntnis ist der Zugang zum Kreuz. Ja, genauso wie ein Strohhalm niemals deinen Durst löschen kann, kann ein Sündenbekenntnis niemals für deine Sünden bezahlen. Aber genauso wie ein Strohhalm dir Zugang verschafft zu der Substanz, die deinen Durst löscht, genauso ist dein Sündenbekenntnis dein Zugang zum Kreuz. Denn echte Bezahlung ist am Kreuz zu finden. Und nur da. Jesus vergibt jedem, der mit seiner Sünde zu ihm kommt, gerne. Und ich finde dieses Bild hier so eindrücklich in Vers 4. Esra sitzt da den ganzen Tag mit zerrissenen Klamotten, er sagt nichts. Und dann kommen Leute und setzen sich einfach zu ihm. Sie werden beschrieben hier als Menschen, die Gott fürchten. Und durch diese Leute, die sich dazusetzen, ruft Gottes Wort dir heute Morgen zu, setze dich im übertragenen Sinn zu Esra. Und zwar egal, ob du das schon hunderte Male in deinem Leben gemacht hast oder vielleicht noch nie. Und dann wirst du aus dem Mund von Jesus hören, wenn du deine Sünde bekennst, dann bin ich treu und gerecht, dass ich dir deine Sünde vergebe und dich reinige von all deiner Ungerechtigkeit. Das offene Ende hier ist ganz sicher ein Schrei nach Jesus. Erstes Kreuz beendet dieses Gebet, wenn du so willst, und setzt ein Amen dahinter. Aber vielleicht hat dieses offene Ende ja noch eine zweite Lektion für dich und für mich. Denn vielleicht sind wir manchmal auch zu schnell bei Jesus. Jesus so ein bisschen einfach als Schwamm drüber, als der, dessen Beruf es ist, uns die Sünden zu vergeben. Sünde ist ja eigentlich kein Problem, denn Jesus. Und dieses offene Ende ermahnt dich auch einmal anzuhalten und wirklich einmal über die Dunkelheit deiner Sünde nachzudenken. Ich war vor ungefähr 15 Jahren mal in der Sahara, in Afrika. Und da habe ich den schönsten Sternenhimmel meines Lebens gesehen. Der Himmel war pechschwarz und die Sterne vor diesem Hintergrund unfassbar hell. Warum war das so schön? Es gab kein menschliches Licht in der Nähe, was den Himmel heller gemacht hätte und damit die Sterne unsichtbarer. Erst vor der absoluten Schwärze des Himmels haben die Sterne richtig gestrahlt. Und das offene Ende dieses Gebets, das erinnert dich auch daran, dass du dir wirklich bewusst wirst über die Schwärze deiner Sünde. Damit vor diesem pechschwarzen Hintergrund die Helligkeit des Evangeliums von Jesus Christus erst richtig strahlt. Die greifbare Verzweiflung hier am Ende dieses Gebets, die macht die Schönheit des Evangeliums erst richtig deutlich. Denn mit Jesus befreundet zu sein, das ist das größte Geschenk überhaupt. Aber es ist niemals selbstverständlich. Amen.